es uns den Bibeltext zur Predigt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 15 bis 17. Ihr habt den Text auch auf eurem Programmblatt oder ihr könnt ihn hier vorne auch an der Wand mitlesen. Zuerst möchte ich aber auch noch uns kurz sagen, wo in der biblischen Geschichte wir uns gerade befinden, damit wir den Text einfach besser einordnen können. Jesus wurde bereits gekreuzigt und ist 3 Tage später vom Tod auferstanden. Er hat sich seinen Jüngern schon 2-mal nach seiner Auferstehung gezeigt und der Text, den ich gleich lesen werde, ist Teil der 3. Begegnung. Die Jünger waren morgens fischen und Jesus kommt zu ihnen an den See und hat schon mal Frühstück gemacht, als sie an Land kommen. Und da geht unser Bibeltext dann auch los. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein 2. Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein 3. Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum 3. Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe.
Ja, vielen Dank, Eri. Ich bin Manuel und ich bin Pastor in Ausbildung hier bei Erlebt und ich freue mich, heute ja, über diesen spannenden Text predigen zu dürfen. Und ich glaube, ich kann sagen, was ich will. Wenn Gott nicht zu uns spricht, dann hat es gar keinen Sinn. Deswegen möchte ich am Anfang von dieser Predigt einfach kurz beten, dass Gott uns wirklich die Augen für diesen Text öffnet. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du uns immer wieder ermutigst in deinem Wort, dass du uns herausforderst und vor allem, dass du uns in der Bibel zeigst, was dir wirklich wichtig ist, worum es dir eigentlich geht und dass du uns zeigst, wer wir sind, wer wir in deinen Augen sind und vor allem auch, wer du bist. Danke dafür. Ich möchte dich bitten, dass du uns diesen Bibeltext echt ans Herz legst, dass du uns echt deine Augen dafür öffnest und wir dich erleben dürfen darin, dass du wirklich in diesem Text, durch diesen Text zu uns sprichst. Das möchte ich beten und möchte ich bitten, dass du wirkst. Amen. Wir waren gestern, wie gesagt, schon in Potsdam unterwegs mit genau diesem Flyer hier. Steht einfach drauf: Jesus fragt, hast du mich lieb? Und wenn ich solche Flyer mache, die mache meistens ich bei uns hier, frage ich immer Alisa: Alisa, wie findest du den Flyer? Findest du, es sieht gut aus oder kann man auch etwas an der Farbe ändern oder das Bild oder welcher gefällt dir besser und so? Mache ich immer verschiedene Varianten. Und Alisa meinte zu diesem Flyer: es ist alles so weiß, irgendwie langweilig so ein bisschen. Aber genau so wollte ich diesen Flyer haben. Ganz, ganz schlicht, ganz weiß, einfach gehalten, kein Bild drauf, nichts. Einfach nur so schlicht und so einfach wie diese Frage von Jesus: Hast du mich lieb? Meistens baue ich meine Predigten immer sehr logisch auf. Ich hole euch irgendwie ein bisschen ab, also versuche ich zumindest. Und dann schauen wir uns ein paar Nebenpositionen an und wir stoßen immer weiter vor auf das Thema, auf das eigentlich, was ich sagen will, auf diesen Kern. Und ich habe gedacht, das mache ich hier auch so, aber mir ist aufgefallen, das passt hier irgendwie nicht. Jesus macht es ohne Einleitung, sagt zu Petrus: Hast du mich lieb? Völlig direkt ohne Einleitung. Und ich glaube, dass wir hier an dieser Stelle in der Bibel wirklich den Kern aller Kerne haben. Und das zeigt, wie wichtig diese Frage ist und auch wie wichtig unsere Antwort auf diese Frage ist. Man kann über viele, viele Dinge predigen. Man kann aus der Bibel sehr, sehr viel über Gott lernen. Man kann, Theologen und Philosophen haben so viele coole Sachen schon geschrieben über die Bibel, haben diskutiert. Und die Bibel ist ein großes Buch, ein dickes Buch. Es ist komplex, Gott ist komplex und vielschichtig. Und ein ganzes Menschenleben würde nicht ausreichen, um Gott irgendwann wirklich zu kennen. Es gibt so viele offene Fragen, es gibt so viele schwierige Fragen. Wieso lässt Gott Leid zu? Wie kann ich denn glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, zugleich auch Menschenwort? Und so, es gibt so viele Fragen. Und ja, ich glaube, es ist super wichtig, uns mit diesen theologischen, philosophischen Fragen auseinanderzusetzen. Aber manchmal sind diese ganzen Fragen, über die man alle so gerne redet, doch irgendwie auch nichts anderes als eine Ablenkung. Manchmal sind diese Sachen sogar eine bewusste, gewollte Ablenkung, intellektuelle Beschäftigung, um sich erst gar nicht mit dieser eigentlichen Kernfrage zu beschäftigen. Hast du mich lieb? Denn diese Frage, die holt mich mitten ins Geschehen. Ich kann über Gott und die Welt reden und dabei völlig distanziert sein. Ich kann an Gott glauben und das für wahr halten und sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben, ohne dass es irgendeine Auswirkung in meinem Leben hat. Das kann ich tun. Aber stell dir vor, Gott, Jesus, stellt dir ganz persönlich diese Frage. Liebst du mich? Hast du mich lieb? Du kannst darauf keine Antwort mit deinem Kopf geben, keine intellektuelle Antwort. Du kannst auch nicht vage oder schwammig bleiben. Ja, mal schauen, keine Ahnung. Du kannst nicht auf die Meinung anderer Leute verweisen. Du bist gefragt. Du mit deinem Kopf, mit deinem Herz, mit deiner Seele, mit deinem Geist, mit deinem ganzen Leben. Beim christlichen Glauben geht es nicht in erster Linie um eine Weltanschauung, um irgendeine Religion, um irgendein Wertekonstrukt, um einen Verhaltenskodex, sondern beim christlichen Glauben geht es um eine Liebesbeziehung zwischen dir und Gott, die hier auf der Erde schon anfängt und in der vollkommenen Nähe und Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit weitergeht. Ich habe mich letztens bei DM mit meinem Kollegen unterhalten, also ich habe noch einen Nebenjob bei DM im Hauptbahnhof hier. Und die wissen dort, dass ich auch noch als Pastor arbeite, finden die immer ganz interessant. Und der eine hat mich letztens ja darüber ausgefragt. Und es war richtig ein cooles Gespräch. Also es war richtig interessant. Ihr müsst euch vorstellen, ich war mit ihm zusammen im Gang. Wir haben so eine riesige Palette, die wir abpacken müssen, auch sehr schnell. Ich war dabei, Essigreiniger einzuräumen und dann hier Putzmittel und so. Und dabei eine theologische Diskussion zu führen und Fragen zu beantworten, die auch echt mich herausfordern. Das war gar nicht so einfach. Und wir haben über eine Stunde zusammen geredet. Und es war so, er war überzeugter Atheist. Und ist er immer noch? Und er war aber sehr interessiert an meinem Glauben, weil er ist Soziologiestudent und er war so mehr so aus der Sicht, hey, wie kann man denn überhaupt heute noch an Gott glauben? Und wir haben über alles Mögliche geredet, über ja, wie ich an Wunder glauben kann, wieso ich überhaupt an Gott glaube, wie ich an die Bibel glauben kann, dass sie Gottes Wort ist. Wir haben über hier, dass die Priester nicht heiraten dürfen und so alles Mögliche geredet, aber es war halt auch wirklich mehr so eine so ein intellektueller Austausch, so eigentlich schon distanziert, so er hält das für wahr, ich halte das für wahr, er glaubt, dass die Welt zufällig da ist, ich glaube, dass die Welt Gott erschaffen hat. Und dann hat er aber diese mega interessante Frage gestellt. Wo habe ich sie? Er hat mich gefragt, Manuel, das hat mich echt geflasht. Was macht dein Glaube eigentlich für einen Unterschied in deinem Leben? Was macht es aus, Christ zu sein? Nicht nur so in der Theorie, in der Weltanschauung und so, sondern ganz praktisch. Was hast du davon, dass du an Gott glaubst? Und bei dieser Frage bin ich echt ein bisschen nervös geworden. Ich hatte so einen kleinen Blackout. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll in dem Moment. Also ihr müsst euch vorstellen, ne? Essigreiniger unten rein und so. Und ich wollte halt auch nichts Falsches sagen auf diese Antwort. Ich wollte nicht irgendwas so ein bisschen ja so sagen in die Richtung, ich muss halt keine Angst mehr vor dem Tod haben, weil das hätte genauso seine Vorurteile bestätigt. Ja, schwache Menschen brauchen halt Gott, weil sie irgendwie mit Leid oder mit Angst oder mit Einsamkeit nicht klarkommen und deswegen müssen sie an irgendwas glauben, das ihnen irgendwie Sicherheit bietet. Ich wollte ihm wirklich den Kern nennen, was es ausmacht, Christ zu sein. Und Dann ist es mir auch wieder eingefallen. Ich habe ihm gesagt, ich habe eine Beziehung zu Gott. Ich habe eine Liebesbeziehung zu Gott. Gott liebt mich und ich liebe ihn. Und es war völlig strange für ihn. Er hat gemeint, es ist das erste Mal, dass er sowas hört. Er hat gesagt, was? Das hört sich, warum? Also er hat es nicht verstanden. Er hat es nicht verstanden, dass man eine Beziehung zu Gott haben kann. Und vielleicht sitzt du jetzt hier in diesem Gottesdienst und es geht dir ähnlich wie meinem Kollegen. Vielleicht hörst du gerade zum ersten Mal in deinem Leben, dass die Liebesbeziehung zu Gott wirklich der Kern des christlichen Glaubens ist. Und dann musste ich diese Frage von Jesus, haben wir sie nochmal? Dann musste ich diese Frage hier, die musste ich eigentlich überfordern. Weil bevor du darauf antworten kannst, musst du erstmal ein paar andere Dinge klarkriegen. Das wäre so, stell dir vor, du wärst Single, vielleicht bist du auch Single, oder wenn du verheiratet bist, du wärst Single, du läufst durch die Brandenburger hier und dich packt jemand am Arm, irgendjemand Fremdes, du drehst dich um und mega hübsch, gut aussehender Frau oder Mann, sagt zu dir, ich liebe dich. Ich hab dich lieb. Hast du mich auch lieb? Liebst du mich? Und ich würde so denken, okay, ich stelle mir vor, ich bin Single, ne? Mein erster Eindruck ist, okay, sie ist voll hübsch. Vielleicht liebe ich dich, ja, aber es ist ein bisschen überraschend. Ich muss dich, glaube ich, erstmal kennenlernen. Wir wissen ja nicht sofort, was wir nicht kennen, können wir nicht lieben. Und so war es bei Petrus auch. Also Jesus stellt Petrus diese Frage, aber Petrus und Jesus hatten eine sehr innige Beziehung. Die waren schon seit 3 Jahren sehr eng miteinander befreundet. Und wenn du vielleicht auch an diesem Anfang bist, wenn du Gott noch nicht kennst, geschweige denn eine Antwort auf diese Frage geben kannst, dann ist es aber doch sehr, sehr schön und wichtig zu sehen, was das Ziel ist, was Gottes Absicht ist. Und das Ziel vor Augen zu haben, ist halt, auch wenn du noch nicht da bist, aber das Ziel vor Augen zu haben, ist halt maximal motivierender, als nur irgendwie diesen ersten Schritt zu sehen. Oha, jetzt merke ich wollte Alisa eigentlich noch fragen, wie man den ausspricht. Antoine de Saint-Exupéry hat einmal gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und wenn ich in mir drin vielleicht so eine Sehnsucht entdecke nach einer richtig guten Beziehung zu Gott, dann bringt mich das sehr einfach auf den ersten Schritt, auf Gott zuzugehen. Ich habe meinem Kollegen von der Beziehung zu Gott erzählt, wahrscheinlich sehr, sehr stümperhaft. Ich habe im Nachhinein gedacht, oh, das hätte ich sagen können und das hätte ich sagen können und so. Aber am Ende unseres Gesprächs hat er gesagt, überzeugter Atheist immer noch, aber er hat gesagt, ah ja, jetzt kann ich mir viel besser vorstellen, wieso manche Menschen an Gott glauben. Und dann hat er noch gesagt, aber für mich ist es nichts. Wobei hat er dann überlegt, eigentlich, ich habe es ja noch nie ausprobiert. Und ich fand es richtig cool. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Glauben stehst, in deiner Beziehung zu Gott. Ob du noch ganz am Anfang bist, noch gar keine Beziehung zu Gott hast. Ob du so überzeugt wie Petrus sagen kannst, ja, Herr, ich liebe dich. Ob du vielleicht den Fokus auf die Beziehung zu Jesus vielleicht irgendwie verloren hast und wiederfinden willst. Ob du vielleicht gerne mit Ja auf diese Frage antworten würdest, aber es gibt irgendwelche Gründe, die dich davon abhalten. Oder ob du vielleicht genau weißt, deine ehrliche Antwort auf diese Frage ist Nein. Ich glaube, egal wo du stehst, es ist wunderschön und heilsam und wichtig, sich mit dieser ganz simplen, einfachen Frage zu beschäftigen, die wirklich alles verändern kann. Ich möchte ein paar Dinge dieser Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen anhand einiger Begebenheiten zwischen Petrus und Jesus aufzeigen, bevor wir dann wieder auf diese Frage zurückkommen. Und vielleicht findest du dich in dieser Geschichte zwischen Petrus und Jesus irgendwo wieder auf deinem vielleicht Glaubensweg, vielleicht auch noch nicht Glaubensweg. Die erste Station ist, Petrus hört zum allerersten Mal, dass es Jesus gibt und dass Jesus auch der sein soll, auf den die Juden, das Volk der Juden, die haben eine Erwartung gehabt, dass ein Messias kommt, ein Retter, ein Erlöser, der das Volk von den Sünden befreit. Und er hört von seinem Bruder Andreas, der erzählt ihm, hey, wir haben den Messias gefunden, komm und schau. Das ist das erste Mal, dass Petrus davon hört. Und er geht mit, es ist natürlich auch sehr interessant. Und vielleicht bist du gerade auch erstmal an dieser ersten Station. Jemand anders lädt dich ein, wie wir gestern in der Stadt eingeladen haben, erzählt dir von Jesus, erzählt, hey, Jesus ist der in meinem Leben, das ist mein Lebenssinn, das ist der, auf den ich so lange gewartet habe und ich habe ihn gefunden. Und er lädt dich ein, Jesus kennenzulernen. Vielleicht ist es gerade deshalb, dass du jetzt in diesem Gottesdienst sitzt, deshalb. Und die Geschichte geht weiter. Petrus trifft Jesus und er lernt ihn kennen. Also sie lernen sich erstmal wirklich kennen. Jesus beruft diesen Petrus, sein Jünger zu sein. Also es war damals üblich, es gab Rabbis, also Gelehrte, die haben sich Schüler ausgesucht oder die Schüler haben sich die Rabbis ausgesucht und die sind dann ganz eng mit denen zusammen so ein bisschen umhergezogen und haben von denen gelernt. Also die Rabbis haben dann gelehrt und haben irgendwelche Dinge getan und haben einfach ihre Weisheiten weitergegeben. Und Jesus hat es auch gemacht und er hat sich Petrus als einen solchen Jünger, als einen solchen Schüler rausgesucht und erwählt. Und Petrus lernt Jesus wirklich ganz, ganz eng erstmal kennen. Und er lernt kennen, was Jesus sagt über das Reich Gottes, über sich selber. Und er lernt auch kennen, was Jesus tut. Also das erste Wunder, was uns im Johannesevangelium auch beschrieben wird, ist, es ist eine Hochzeit, Petrus ist da, Jesus ist auch da und der Wein geht aus. Und das kann natürlich nicht sein, die Party muss weitergehen. Und deswegen wird Jesus gefragt, Jesus, kannst du nicht irgendwas machen? Wir haben keinen Wein mehr. Und Jesus macht dann dieses lustige Wunder, dass er einfach 6 oder 5 solche riesige Wassertröge in Wein verwandelt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, sicherlich. Und Petrus sieht diese Wunder, Petrus sieht viele, viele andere Wunder, was Jesus tut, dass Jesus Kranke heilt, dass Jesus 5000 Menschen satt macht. Und er fängt an zu glauben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass Jesus wirklich der Messias ist. Es gibt im Lukas-Evangelium diese eine Stelle, wo Jesus seine Jünger fragt, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortete, für den von Gott gesandten Messias. Die Begegnungen nach Jesu Tod, also wir sind heute nach Jesu Tod, nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, und es sieht anders aus als damals bei Petrus. Wir lernen Jesus anders kennen. Wir können Jesus aber begegnen, genauso wie Petrus in der Bibel. In der Bibel haben wir Gottes Wort und wir können in der Bibel Jesus begegnen. Wir können im Gebet Jesus begegnen, im Abendmahl, im Lobpreis, in anderen Dingen, in der Natur, durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir ihn suchen und diese Begegnung mit ihm suchen, dann verspricht er, dann wird er sich finden lassen. Und vielleicht fängst du gerade an dieser Station, Jesus kennenzulernen. Vielleicht hast du schon erste Erfahrungen gemacht im Gebet, hier in den Gottesdiensten, vielleicht auch zu Hause beim Bibellesen, vielleicht hast du richtig coole Erfahrungen schon gemacht und du fängst an, Jesus immer mehr kennenzulernen. Und an Jesus zu glauben, ist nicht so ein rationales Fürwahrhalten, also ich mit meinem Kopf sage ich, okay, das stimmt, sondern an Jesus zu glauben, ist mehr ein Vertrauen auf ihn. Und das Vertrauen muss da auch Petrus lernen. Also Petrus lernt dieses Vertrauen ganz krass in einer Situation, wo er mit den anderen Jüngern unterwegs war, auf dem See Genezareth. Und dann kommt ein Sturm. Jesus ist irgendwo am Land, ist nicht mit denen gefahren, kommt ein Sturm auf und sie haben voll schwer mit den Wellen zu kämpfen. Und dann erscheint Jesus, er läuft übers Wasser und es ist eine richtig strange Situation. Sie kriegen erstmal voll Angst, schreien panisch rum, denken, es ist ein Gespenst. Und dann sagt Jesus, nee, erschreckt euch nicht. Ich habe es euch, glaube ich, mitgebracht. Jesus sagt, erschreckt nicht, rief er, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und da sagte Petrus wieder, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich wieder. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Eine der wichtigsten Dinge für eine Beziehung ist Vertrauen. Egal welche Beziehung, ob es die Beziehung zu meiner Frau ist, die Beziehung zu meinen Kindern, zu irgendwelchen Freunden. Wenn du kein Vertrauen hast, dann wird deine Beziehung niemals irgendwie gut sein. Misstrauen ist wirklich der Tod jeder Beziehung. Wenn ich meiner Frau nicht vertraue, ihr nicht glaube, dass sie mich nicht im nächsten Moment für einen anderen Typen verlässt, vielleicht zu langweilig bin gerade oder irgendwas nicht an mir passt, dann wird, wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, dann wird unsere Beziehung, unsere Ehe einfach mega scheiße sein. Letzte Gewissheit kann ich natürlich nie darüber haben, ob sie mich wirklich nicht verlässt. Aber ich habe ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, einen ganz, ganz tiefen Glauben, dass sie mich nicht verlässt. Und klar, dieses Vertrauen, das muss wachsen. Das ist nicht von einem Moment, ja, wenn mich in der Brandenburger einer anhält, dann vertraue ich ihr nicht sofort. Aber dieses Vertrauen, das muss wachsen. Und dieses Vertrauen, das muss auch bei Gott wachsen. Jesus als Sohn Gottes zeigt, wie Gott ist. Er gibt Versprechen, er bekundet Gottes Treue. Und das ist ja auch, warum ich Alisa glaube. Sie sagt mir, sie hat mir versprochen, mir treu zu sein. Und in allem, was sie tut, sehe ich, dass sie das ernst meint. Und darauf basiert mein Vertrauen. Und so ist es auch bei Gott. Mein Vertrauen basiert darauf, dass Jesus uns Gott vorstellt, wie Gott ist. Dass wir die Bibel haben und sehen dürfen, was Gott uns verspricht, dass er treu ist. Dass er uns einfach Gottes Liebe und Treue bekundet. Er sagt in der Bibel zum Beispiel, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Sogar wenn ich Gott untreu bin, bleibt Gott mir treu. Und Petrus vertraut in dieser Sturmsituation auf das Wort Jesus. Jesus sagt, komm. Und Petrus macht diesen absolut krassen Schritt. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie ich das, also einfach auf das, ich kann es, also einfach auf das Wasser drauf. Ich finde es richtig krass. Und es trägt. Das Wasser trägt Petrus. Jesus hält, was er verspricht. Und Petrus lernt Jesus kennen so. Und so darf ich auch heute Vertrauen in meiner Beziehung zu Gott aufbauen, dass Gott es wirklich gut mit mir meint und die Dinge, die er in der Bibel mir zusichert, wirklich für mein Leben gelten. So, und jetzt spulen wir ein Stück vor, ein großes Stück vor, im Leben von Petrus auf den Höhepunkt der Geschichte. Petrus hat jetzt 3 Jahre lang Jesus hautnah erlebt und er glaubt und vertraut darauf, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist, auf den die Juden warten, dass er der Erlöser dieser Welt ist. Und dann passiert das, wofür Jesus auf diese Erde gekommen ist. Gott zeigt uns Menschen, Jesus zeigt Petrus den größten, den allergrößten Beweis seiner Liebe. Jesus hat ein vollkommenes Leben gelebt und er geht völlig schuld und sündlos ans Kreuz und lässt sich hinrichten, um die Strafe, die uns eigentlich treffen sollte, zu bezahlen und die Trennung zwischen Mensch und Gott wieder aufzuheben und uns zu versöhnen. Und Jesus überwindet den Tod und steht 3 Tage später wieder auf dass auch wir, die wir an ihn glauben und ihn lieben, nach unserem Tod ewig leben werden. Das ist der Liebesbeweis, der allergrößte. Jesus gibt sein Leben hin, um uns zu befreien aus der Trennung für Gott. Für jeden einzelnen Menschen, für Petrus, für mich und für dich. Jesus sagt einmal, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und Jesus stirbt hier nicht nur für seine Freunde, nicht nur für seine Jünger, sondern Jesus stirbt sogar für seine Feinde. Er stirbt für die ganze Welt, auch für alle die, die ihn ablehnen. Eine Frau, die hier mal zum Gottesdienst eingeladen wurde, die hat gesagt, hey, ich kann nicht kommen. Wenn ich in diesen Gottesdienst hier komme, wenn ich irgendwie vor Gott trete, dann sterbe ich. Ich hab so krasse Sachen in meinem Leben gemacht, dass ich könnte niemals vor Gott bestehen. Und sie hat damit wirklich eine Wahrheit erkannt. Niemand von uns, auch ich nicht, könnte vor dem heiligen Gott bestehen, wenn Jesus nicht gekommen wäre und für uns gestorben wäre. Egal, was du getan hast, egal, wie sehr du Gott abgelehnt hast, egal, wie sehr du Gott mit Füßen getreten hast, du wolltest nichts von ihm wissen, es ist völlig egal, was du in diesem Moment gerade über dich denkst, wie du zu Gott stehst. Gottes Liebe gilt dir. Schau dir Petrus an. Haben wir nicht gelesen, aber Petrus, Er kennt Jesus, er vertraut Jesus, er glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber in dem Moment, wo Jesus verhaftet wird, was macht Petrus? Er bekommt Angst, dass er auch irgendwie verachtet wird, verhört wird, geschlagen wird. Und was macht Petrus? Er verleugnet Jesus, seinen besten Freund, von dem, dass er glaubt, dass er Gottes Sohn ist. Er verleugnet ihn, ich kenne diesen Menschen nicht. Und er wird wieder gefragt, Petrus, bist du nicht auch einer von denen, von den Jüngern von Jesu? Nein, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Das sagt er dreimal. Und trotzdem gilt Jesu Liebe für ihn. Gott ist treu, auch dann, wenn wir untreu sind. Es geht Gott nicht in erster Linie darum, was du getan hast, wie du bisher gelebt hast. Gott will nicht, dass du erstmal dein Leben änderst, irgendwie vernünftig bist, moralisch, keine Ahnung, irgendwie dich mit guten Werken hervortun kannst. Überhaupt nicht. Das, worum es Gott geht, ist deine Liebe. Nachdem Petrus Jesus verleugnet hat und er hat eigentlich seine Liebe mit Füßen getreten, fragt Jesus ihn nur, Petrus, liebst du mich? Hast du mich lieb? Und was Gott darin macht, ist eigentlich, er macht sich klein. Der große, vollkommene Gott macht sich darin klein. Gott hat es nicht nötig, uns zu lieben oder von uns geliebt zu werden. Aber trotzdem wünscht sich Gott, dass wir ihn lieben. Gott wünscht sich diese Liebesbeziehung. Wie sieht so eine Liebesbeziehung zwischen Gott und mir heute aus? Wir haben nicht mehr Jesus auf dieser Erde, so wie Petrus ihn hatte. Er ist nicht mehr Mensch und wir können ihn nicht mehr genauso kennenlernen wie einen Menschen. Aber auch wenn Gott unsichtbar ist, ist die Beziehung zwischen Gott und mir gar nicht so viel unterschiedlich anders als die Beziehung zwischen mir und Alice. Gestern hat jemand den Spruch gebracht, dass Beziehung oder Ehe oder so oder Liebe Arbeit ist. Dass man viel investieren muss, dass es auch manchmal hart und mühselig ist. Und das stimmt. Hey, für Jesus war es wirklich absolut kein Zuckerschlecken, uns seine Liebe am Kreuz zu zeigen. Er wurde verspottet, er wurde geschlagen, er wurde verhört, er wurde ausgepeitscht und mit stundenlanger Foltermethode umgebracht. Lieben bedeutet nichts weniger, und das ist krass, lieben bedeutet nichts weniger, als mein Leben hinzugeben. Ich liebe meine Frau und deshalb gebe ich ihr mein Leben hin. Ich nehme meine Bedürfnisse zurück. Ich will, dass es ihr gut geht. Ich freue mich, wenn sie sich freut. Happy Wife, Happy Life gibt's, ne? Kennt ihr? Ich schmier ihr leckere Butterbrote und ich verziere diese Butterbrote noch mit Gürkchen und Schnittlauch, auch dann, wenn der Tatort schon angefangen hat. Und ich eigentlich lieber neben ihr auf dem Sofa sitzen würde. Das mache ich. Ich nehme mich zurück und das mache ich aus Liebe. Und ich würde sogar, ohne zu zweifeln, mein Leben für sie hergeben. Manchmal habe ich aber keine Liebesgefühle für Alisa. Manchmal ist es auch anstrengend, mich mit ihr auseinanderzusetzen. Das hast okay, also ich liebe sie sehr. Aber ihr kennt wahrscheinlich, was ich meine. Volker nicht, okay. manchmal ist es schwierig, ihr zuzuhören. Manchmal ist es auch schwierig, ihr treu zu sein. Manchmal ist es schwierig, sie zu lieben. Und ja, es ist auch manchmal sehr harte Arbeit. Aber, das habe ich dann gestern auch erwidert, es ist die schönste Arbeit, die ich mir vorstellen kann. Das ist die Arbeit, wo morgens mein Wecker klingelt und ich kann es kaum erwarten, dass er klingelt und ich aufstehen kann und zur Arbeit gehen kann. So voller Vorfreude, das ist so eine schöne Arbeit. Wirklich. Jesus hat mich zuerst geliebt und sein Leben für mich hingegeben. Und es ist, und das meine ich wirklich ernst, es ist meine größte Freude, so wie es meine größte Freude für Alisa ist. Es ist meine größte Freude für mich, mein größtes Glück, ebenfalls mein Leben an Gott hinzugeben. Gott von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und mit aller Kraft zu lieben. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, nichts Befreienderes, nichts, was uns mehr Sinn im Leben gibt. Das ist wirklich der Kern der Kerne. Das, worum es wirklich geht. Und vielleicht fragst du dich, okay, ich weiß ungefähr, wie eine Beziehung mit einer Frau geht oder mit einem Mann, aber wie sieht denn heute die Beziehung zu Jesus konkret aus? Wie kann das aussehen? Und ich glaube, so verschieden wie wir Menschen sind mit unserer Persönlichkeit, so verschieden wird auch jede Ehe sein. Und Beziehungen sind ganz unterschiedlich. Und so ist auch unsere Gottesbeziehung von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Was wahrscheinlich allen diesen Liebesbeziehungen zu Gott gemein ist, ist das Gebet und das Lesen in der Bibel. Aber die Art und Weise, die kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber durchs Beten und Bibellesen pflege ich meine Beziehung, kommuniziere ich mit Gott. Und das ist einfach das A und O in der Beziehung, die Kommunikation. Mutter Teresa wurde einst gefragt von einem Reporter, was sie eigentlich Gott alles erzählt, wenn sie betet. Und Mutter Teresa hat geantwortet, gar nicht viel. Ich sitze die meiste Zeit eigentlich wie ein kleines Kind auf dem Schoß seines Vaters, der auf seiner sonnigen Veranda im Schaukelstuhl sitzt und genieße Gottes Nähe und Liebe. So sah die Beziehung von Mutter Teresa aus mit Gott. Bei mir sieht die Beziehung mit Gott anders aus. Ich sitze nicht auf Gottes Schoß. Bei mir ist es so, ich gehe ganz oft mit Gott spazieren. Also ich gehe spazieren und ich bete während dem Spazieren und ich erzähle Gott einfach alles, was mich gerade so beschäftigt. Die banalsten Dinge, aber manchmal auch sehr schwierige Dinge, wo ich nicht weiterkomme. Und ich rede einfach Gott. Ich rede Gott und erzähle ihm, was ich erlebt habe am Tag. Ich erzähle ihm, oh, guck mal, die schöne Blume oder es riecht gerade mega gut. Und ich teile mein Leben mit Gott. So ist es bei mir. Und Gott, es ist nicht so, dass er irgendwie dann, ich erzähle es alles und kriege nichts zurück, sondern es ist wirklich eine gegenseitige Beziehung, dass Gott mir manchmal eine ganz neue Freude schenkt für Dinge, die ich sehe. Manchmal meine Sicht komplett auf Probleme vollkommen verändert. Er mir ich gehe spazieren am Friedhof oder so, da gibt es nicht so viele Menschen und ich muss laut lachen und ich freue mich einfach total, weil Gott mich gerade so überwältigt. Das ist wirklich, wirklich eine Beziehung. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt aus einer Beziehung. Und ich dachte, es wäre vielleicht cool, auch nochmal zwei andere Leute zu hören, wie ihre Liebesbeziehung mit Gott aussehen. Ich möchte einfach mal Annette und Mareike nach vorne bitten. Erzählt einfach mal, wie eure Beziehung zu Gott aussieht. Einfach in einer Minute, ganz kurz. Ihr dürft dieses Mikro hier verwenden.
Also ich trinke, glaube ich, so seit ungefähr einem Jahr immer einen Kaffee mit Gott. Also ist echt cool. Ich habe immer geschaut, wann muss ich eigentlich früh aufstehen, damit ich alles pünktlich schaffe, so meinen ersten Termin am Tag. Und stelle mir einfach den Wecker so dreiviertel Stunde früher und mache mir erstmal einen Kaffee und manchmal gehe ich zurück ins Bett oder setze mich aufs Sofa oder an einen gemütlichen Ort. Dann hole ich erstmal meine Bibel raus und dann habe ich ein Gebetsbüchlein, und dann schreibe ich mir erstmal alle Gebete auf, alle meine Anliegen, allen Dank und dann lese ich noch ein, zwei Kapitel in der Bibel und dann ist der Kaffee getrunken, und dann starte ich den Tag mit Duschen und was auch immer so anfällt.
Ja, bei mir ist es nicht ganz so strukturiert. Als Student habe ich irgendwie immer so mal, ne, mal Zeit und mal nicht Zeit so. Aber genau, meine Zeit mit Gott sieht eigentlich immer so aus, dass ich mir mindestens einmal am Tag Zeit, oder was heißt mindestens, ich nehme mir einmal am Tag Zeit, mich hinzusetzen, in seiner Bibel zu lesen. Das ist manchmal nur ein Vers, das ist manchmal nur die Bibel-App, aber es ist was. Und dann erzähle ich ihm einfach, wie es mir geht, was mich beschäftigt, wovor ich Angst habe an dem Tag und bitte ihn auch, dass er mich sensibel macht für ihn an dem Tag. Und das, wenn ich das nicht mache, ist es wirklich anders, das merke ich voll. Und dann versuche ich den Tag über, ihn mit reinzunehmen in die kleinen Sachen. Wie ich jetzt mit, keine Ahnung, mit einer Freundin reden würde, ach, sage ich einfach, Jesus, meine Haare sehen scheiße aus. Was soll ich denn machen? So Kleinigkeiten und ich merke, entweder er verändert es und sagt mir, hey, nee, es sieht ganz gut aus, du bist toll. Oder er sagt halt, na komm, mach die Strähne mal noch anders. Es klingt banal, aber es funktioniert. Oder er schickt mir jemanden, letztens ganz random in der U-Bahn. Ich so früh, oh Gott, meine Haare sehen echt kacke aus. Und dann kommt eine Frau in der U-Bahn, nie gesehen. Sagen Sie mal, was machen Sie mit Ihren Haaren? Die sehen so toll aus. Und ich dachte so, alter Jesus, das ist krass. So, ne? Das ist eigentlich das, was ich immer am faszinierendsten finde. So einfach sensibel für das sein, was er im Alltag schenkt. Genau.
Cool. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank euch. Wir kommen wieder auf diese Frage zurück. Ich hätte gerne noch mal die Folie. Daniel. Wir haben über diese Frage geredet. Aber es wäre der größte Fehler, dabei stehen zu bleiben, nur über diese Frage zu reden. Und nicht Jesus uns wirklich ganz persönlich diese Frage stellen zu lassen. Jesus hat dich zuerst geliebt. so sehr, dass er sein Leben für dich hingegeben hat, damit du ab jetzt mit ihm leben kannst. Und Jesus fragt wirklich dich. Jesus fragt dich. Da ist niemand anderes, nur Jesus und du. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und wir wollen gleich ein kurzes Musikstück hören. Marcel, ich möchte dich einmal bitten, da was rauszusuchen. Sorry, habe ich dir vorher nicht gesagt. Wir möchten gleich ein Musikstück hören. Und während diesem Lied hast du Zeit, mit Jesus zu reden. Vielleicht stehst du noch ganz am Anfang. Dann kannst du zu Jesus sagen und beten, Jesus, hey, ich hab gerade gehört, dass du mich unglaublich liebst. Ich habe keine Ahnung, wie das alles geht, aber ich möchte dich irgendwie kennenlernen. Bitte zeig mir, wie das geht. Vielleicht hast du auch schon einiges über Gott gehört und warst schon oft im Gottesdienst, aber du hast noch keine Beziehung zu Gott. Dann ist heute der perfekte Zeitpunkt, die Beziehung zu Gott anzufangen. Gott wartet auf dich und er sehnt sich danach, mit dir wunderschöne Dinge zu erleben. Dann sag zu Jesus, ja, ich will. Mach das fest, es wird richtig gut. Oder du hast eine gute Beziehung zu Jesus. Natürlich tust du auch Dinge, die Gott nicht gefallen, so wie Petrus Jesus verleugnet hat, obwohl er ihn geliebt hat. Aber so wie Petrus kannst du trotzdem sagen, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und wer weiß, vielleicht hörst du von Jesus, genauso wie Petrus es gehört hat, dass er seine Schafe weiden soll, vielleicht hörst du, welchen Plan Jesus mit deinem Leben hat, wo er dich haben möchte, wo er dich einsetzen möchte. Vielleicht merkst du aber auch, dass deine Liebe zu Gott erkaltet ist, dass du irgendwie nur noch so lauwarm für Gott brennst und keine Ahnung, dass du diese erste Liebe verlassen hast. Du kannst keine Liebesgefühle erzwingen, aber Liebe ist viel, viel mehr als ein Gefühl. Es geht nicht um Gefühle. Du kannst dich entscheiden, Gott wieder zu lieben. Trotzdem wirst du es nicht aus eigener Kraft können. Lass dich aber anstecken von Gottes Liebe. Schau dir an, wie sehr Jesus dich geliebt hat am Kreuz und lass dich davon neu berühren. Sag Jesus echt die Wahrheit in dieser Zeit, wie es um dein Herz bestellt ist und bitte ihn, dir wieder Liebe zu schenken. Jesus fragt dich, hast du mich lieb? Wie antwortest du?